Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Der Juwelenraub im Grüngewölbe in Dresden vor ungefähr einem Jahr war spektakulär und ein Schock zugleich. Jetzt hat es in Berlin Festnahmen gegeben und wir besprechen das gleich aus der Dresdner Perspektive. Wir berichten auch über die wieder wachsenden Spannungen im rheinischen Braunkohlerevier und wir schildern, warum für einige Einwohner in Baden-Württemberg Restaurant- und Kneipenbesuche derzeit trotz Corona-Lockdown-Light weiter möglich sind. Das Grüne Gewölbe in Dresden ist eine Schatzkammer im Residenzschloss der sächsischen Landeshauptstadt und damit Beherbergungsort einiger der wertvollsten Kunstschätze, mindestens in Sachsen. Umso ernüchternder war vor fast genau einem Jahr ein Einbruch in das Grüne Gewölbe, bei dem historischer Juwelenschmuck geraubt wurde. Heute schlug die Polizei nun in großem Stil zurück und nahm in Berlin drei Verdächtige fest. Alle kommen offenbar aus dem arabischstämmigen Clan-Milieu. Nach zwei weiteren wird noch gefahndet. Was das für den Freistaat bedeutet, das können wir jetzt mit Alexandra Gerlach, unserer Reporterin in Sachsen, besprechen. Frau Gerlach, wenn man das also aus sächsischer Perspektive betrachtet, wie reagiert man bisher darauf und waren diese Festnahmen auch überraschend?
Ja, fangen wir vielleicht mal mit den Festnahmen an. Ich würde sagen, der Zeitpunkt war sehr überraschend. Die Tatsache, dass die Festnahmen im arabischen Clan-Milieu in Berlin stattfanden, weit weniger, weil in dem vergangenen Jahr, es ist ja jetzt wie gesagt fast ein Jahr her, am 25.11. wurde das historische grüne Gewölbe überfallen und dann eben beklaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Da gab es schon im ganzen Jahr immer wieder Hinweise, dass es in das Milieu gehen könnte bei den Ermittlungen. Es tauchte dann auch einmal eine Spur auf aus Israel. Eine israelische Sicherheitsfirma hatte offenbar Schmuckstücke aus dem spektakulären Einbruch angeboten bekommen. Und das waren Schmuckstücke aus dem Dresdner Grünen Gewölbe. Und es wurde Geld erpresst für die Herausgabe dieses Stückes. Zu einer Übergabe kam es nie. Auch, ich glaube, soweit ich weiß, die staatlichen Kunstsammlungen haben sich darauf nicht eingelassen. Und dann verspielte sich die Spur wieder. Also insoweit ist das nicht so eine große Überraschung, dass heute dort die Polizei zugeschlagen hat mit dieser Razzia. Und die zweite Frage nehme ich gleich mit. Entschuldigung, das hatte ich jetzt weggedrängt. Was das für die Stadt bedeutet? Also damals, vor einem Jahr, hieß es, das ist ein Stich ins Herz der Dresdner, ein Stich in das Herz der Kulturstadt Dresden, weil es geht hier um den Staatsschatz August des Starken. Das war eine riesen Brillantsammlung, Diamantsammlung, die im 18. Jahrhundert zusammengetragen und ausgestellt wurde, damals als ein Zeichen der Herrschaft, als ein Zeichen der Macht. Und verschwunden sind eben ganz kostbare Teile, sowohl aus einer sehr wertvollen Brillantgarnitur als auch aus der Diamant-Rosen-Garnitur. Das Besondere ist, dass diese Garnituren, das heißt, das sind Knöpfe, das sind Hutschnallen, das sind Agraffen, das sind Schuhschnallen, das ist ein diamantbesetzter Degen und viele andere Stücke, die waren eben noch komplett. Und so etwas gibt es ja sonst gar nicht mehr. Deshalb war das eben A, von unschätzbarem Wert und B, auch nicht wieder zu beschaffen. Und C, bangt man nun, dass die Räuber soll man auch nicht sagen, die Diebe, das nicht auseinandergenommen haben. Denn die Steine haben einen sehr alten Schliff, den würde man sofort erkennen auf dem Markt. Das heißt, wenn die diese wertvollen Steine versilbern möchten oder vergolden möchten, müssten sie sie umschleifen. Das war eigentlich die größte Gefahr und davor hatte man am meisten Angst.
Das wird man weiter dann noch abwarten müssen. Aber das Ganze hat ja dann vor einem Jahr auch große Fragen mit Blick auf die Sicherheitskonzepte aufgeworfen. Zum einen im Grünen Gewölbe, aber sicherlich auch in anderen Museen, wo auch, beziehungsweise Galerien, wo andere wertvolle Gegenstände ausgestellt werden. Hat sich dahingehend etwas bewegt?
Also ich sag mal so, der Schock war damals deshalb so groß, weil dieses historische grüne Gewölbe wie ein Tresor aufgebaut ist. Wie ein Tresor, den man betritt nach umfangreichen Überprüfungen und eigentlich ist alles videoüberwacht und nach außen sind die Fenster mit dicken Gittern gesichert. Und die Tatsache, dass das in der Nacht von einem Fenster, was von der Straßenseite aus eindeutig zu sehen war, durchgeführt werden konnte, war ein Riesenschock. Und kurz davor war ja auch im Bode-Museum diese ganz große Goldmünze abhanden gekommen. Da wusste man ja auch nicht, wie das passieren konnte. Und plötzlich stellte sich die Frage, reichen denn eigentlich die Sicherheitskonzepte, die man bei der Eröffnung des Grünen Gewölbes angelegt hat und installiert hat, reichen die überhaupt noch aus? Die waren ja gerade mal 15 Jahre alt. Und das hat eine große Diskussion ausgelöst. Natürlich sind die staatlichen Kunstsammlungen sehr zurückhaltend in dem, was sie ja öffentlich diskutieren. Sie haben sich aus Berlin Verstärkung geholt, polizeiliche Verstärkung, die nun helfen soll, dieses Sicherheitskonzept neu zu durchleuchten. Eine Schwachstelle gibt es natürlich auch, das ist das Wachpersonal. Das war ganz im Anfangsstadium der Ermittlungen auch in den Fokus gerückt. Auch da gab es Ermittlungen. Da hatte man Sorge, dass eventuell doch eigentlich nur mit Insiderwissen dieser Einbruch gelingen konnte. Man erinnere sich da noch, dass auch die Täter, es waren ja zwei, die gefilmt werden konnten, aber es soll ja noch mehr im Hinterland gegeben haben. Es wurde ja auch die Stromversorgung und damit die Straßenbeleuchtung direkt am Schloss in Dresden ausgeschaltet. Das hat damals viele Fragen aufgerufen, die bis heute eigentlich auch nicht so richtig geklärt sind. Und man kann jetzt nur hoffen, dass es weitergeht. Aber ich glaube, die Hoffnung am heutigen Tage, nun auch gleich an den Schmuck wiederzukommen, die ist noch sehr, sehr klein.
Informationen und Einschätzungen aus Dresden waren das von Alexandra Gerlach. Besten Dank. Die Kohlereviere in Nordrhein-Westfalen schienen fürs Erste befriedet zu sein, nachdem zumindest für den Hambacher Forst ein Rodungsstopp verkündet wurde. An anderen Orten verschärft sich der Ton aber wieder deutlich. Es geht weiterhin um Braunkohle und ob sie weiter abgebaut werden soll und was zum Beispiel mit umliegenden Dörfern passiert. Was auch für die Polizei keine leichte Aufgabe ist, wie Moritz Küpper berichtet.
Langsam schiebt sich der weiße Kranwagen zwischen den Feldern auf Lützerath zu. Umstellt von mehreren Dutzend Polizisten mit blauen Uniformen, weißen Helmen und dunklen Masken, nähert sich der Tross dem Ortseingang, an dem in etwa 3 Meter Höhe zwei Aktivisten in einer Art Hängematte sitzen, getragen von einem Seil zwischen zwei Fichten. Einige weitere Aktivisten, abgeschirmt von der Polizei, versuchen zu unterstützen, doch der Kran fährt hoch. Die Aktivisten werden zu Boden geholt. Bis auf ein paar Schubsereien bleibt es weitgehend ruhig. Beide Seiten filmen diese grotesk anmutende Situation, die sinnbildlich ist für die Lage im Rheinischen Revier. Seit fast einem Jahr ist der Beschluss der Kohlekommission nun in der Umsetzung, jener Beschluss, der angebliche gesellschaftliche Konsens, von vielen als historischer Durchbruch gefeiert. Für das Rheinische Revier bedeutet dies, der Hambacher Forst bleibt erhalten, die Dörfer wie eben Lützerath rund um den Tagebau Garzweiler sollen noch abgebaggert werden, weshalb der Tagebaubetreiber RWE in diesen Tagen Bäume fällen lässt. Immer mehr Menschen, so scheint es, stellen sich dagegen und die Polizei steht zwischen den Fronten.
Hier hingeschickt, dann würde ich jetzt auf Sie einwirken, dass Sie den Bereich hier einhalten.
Ich habe nie versucht, den Bereich nicht einzuhalten. Ja,
okay. Kontaktbeamte versuchen zu vermitteln, die Menschen, die sich hier gegen die Abholzung, gegen den Abriss der Häuser, gegen Auskohlung des Tagebaus, wie es allgemein heißt, stellen, sind eine Mischung aus Gegnern des Klimawandels, linken Aktivisten, die für eine Art Neuausrichtung des gesellschaftlichen Modells kämpfen, und Anwohnern, denen es um ihre Heimat geht. David Dresen gehört dazu. Der junge Mann, dessen Familie seit Generationen in Kuckum, einem ebenfalls bedrohten Dorf, lebt, steht auf der gesperrten Zufahrtsstraße, die Lützerath vom Tagebau trennt.
Wir sind jetzt ja gerade hier mitten in Lützerath. Das ist ein Dorf, was laut Plänen von RWE eigentlich 2019 hätte abgerissen werden müssen. Aber weil es hier immer noch Leute gibt, die nicht gehen wollen, steht das Dorf immer noch.
Er kann nicht verstehen, dass RWE nun hier rodet.
Obwohl gerade die Landesregierung eine neue Leitentscheidung beschließt, die dient dazu zu sagen, wie geht's hier weiter mit der Braunkohle. Und das ist wirklich echt ziemlich ungünstiger Zeitpunkt einfach, weil diese Leitentscheidung noch gar nicht beschlossen ist, weil aber auch ja Corona-Lockdown und US-Wahlen sind, sodass hier wenig drüber berichtet wird. Das ist leider der übliche Stand der Dinge, dass RWE immer dann Fakten schafft, wenn möglichst wenig Leute zugucken können.
Der Konzern weist dies zurück. Die Entwicklung sei seit langem absehbar und gehe den vereinbarten Weg. Lützerath werde im Jahr 2021 erreicht und in Anspruch genommen. Wer sich in diesen Tagen im Hambacher Forst, aber auch in Lützerath und Umgebung umhört, der bekommt schon das Gefühl, dass sich ein neuer Großkonflikt anbahnt.
Deswegen halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass auch dieser Konflikt um die Dörfer noch einmal groß wird und auch in Richtung Größen von Hambach gehen kann,
sagt David Dresen. Auch im Hambacher Forst wohnen immer noch Menschen. In Baumhäusern gibt es immer wieder Zusammenstöße mit der Polizei.
33, 34, aufsitzen. Bruder, spritzt euch! Auch heute ist es noch so, dass wenn wir zu Einsätzen in den Wald gehen, erläutern wir kurz vorher, mit welchen Zielen, wie lange der Einsatz voraussichtlich dauert, um da Transparenz reinzubringen und eben nicht diesen Konflikt zu schüren oder aufzubauschen.
Sagt Dirk Weinsbach, der 61-jährige Volljurist, ist seit dem Juni 2014 Polizeipräsident in Aachen. Ein Ministeriumsbeschluss führte dazu, dass Weinsbach und seine Kolleginnen und Kollegen seit dem Jahr 2016 für die Tagebaue Hambach und Inden zuständig waren.
Und werden sie jetzt auch wahrscheinlich für Garzweiler bekommen.
Das Dilemma, in dem sein Haus und er stecken, beschreibt Weinsbach so.
Die Erwartungshaltungen sind sehr unterschiedlich und meistens nicht zu befriedigen. Der rechtstreue Bürger erwartet von uns, dass wir dort Recht und Gesetz durchsetzen. Die Räumung 2018 hat den Hambacher Forst zu dem Symbol des Widerstandes gegen die Braunkohleverstromung, zu dem Symbol der Auseinandersetzung um Klimaschutz und Veränderung im Klima europaweit gemacht.
Als ein Mensch im Zeitraum der Räumung von einem Baum stürzte, starb, wurde die Räumung eingestellt. Es folgte der Beschluss, dass der Hambacher Forst stehen bleibt. Die Baumhäuser, der grundsätzliche Konflikt aber blieb, weiß auch Polizeipräsident Weinsbach.
Der Anteil derer, die ich in einem grundsätzlichen Kampf gegen dieses System, gegen Kapitalismus, Staat sehe, die haben an Einfluss gewonnen und bestimmen das Klima dort.
Eine Entwicklung, die auch überschwappen könnte.
Was Garzweiler und insbesondere die dort vor der Räumung stehenden Dörfer anbelangt, so bin ich ausgesprochen sorgenvoll und pessimistisch, weil mein Eindruck ist, dass das, was wir im Hambacher Forst erleben, sich jetzt verlagert in diesen Bereich.
In Kainberg, einem der Dörfer, zeigt sich bereits, in welcher Form der Protest aus dem Hambacher Forst weitergehen könnte. Hier wird gehämmert, mit Sägen zugeschnitten. Seit dem Sommer sind hier in einem kleinen Waldstück im Ort neue Baumhäuser entstanden. 15 Menschen, so die Besetzer, leben hier.
Also der Plan ist vor allem jetzt erstmal winterfest zu werden.
Eine junge Frau zeigt herum.
Unser Ziel ist eigentlich, ein weiterer kleiner Ort des Widerstandes in dieser Region zu sein. Einfach auch Menschen, die hier sich der kapitalistischen Zerstörung irgendwie in den Weg stellen, die auch zu unterstützen da drin.
Es gäbe auch Kontakt zu den Menschen im Hambacher Forst. Im NRW-Innenministerium hat man diese Entwicklung registriert. Auch Polizeipräsident Weinsbach weiß darum, sagt:
Letztendlich bleibt da nur zu hoffen, dass es langfristig gelingt, für Leitentscheidungen, die noch gefällt werden müssen oder bereits gefällt sind, eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz zu finden. Solange das nicht passiert ist, wird das der Auseinandersetzungsort bleiben und Polizei steht mittendrin.
Es scheint, als komme das rheinische Revier nicht zur Ruhe. Kohlekompromiss hin oder her.
Ein Bericht von Moritz Küpper. In Deutschland werden die Corona-Einschränkungen vorerst nicht verbindlich verschärft, möglicherweise aber auch nur vorerst. Fast überall in Europa geschieht aber genau das. In Österreich etwa gilt jetzt ein vollständiger Lockdown. Hierzulande darf zumindest etwa die Gastronomie keine Gäste empfangen, in der Schweiz aber schon. Und das freut diejenigen, die im Grenzgebiet im Südwesten der Republik leben und für ein Feierabendbier in der Kneipe nach drüben weiterhin fahren können. Thomas Wagner hat einige getroffen.
Mittagszeit in der alten Badi, einem Restaurant in Bodenseenähe im schweizerischen Kreuzlingen, keine 5 Autominuten vom Grenzübergang zum deutschen Konstanz entfernt. Schlange stehen, mit Maske am Eingang, darunter 2 junge Frauen Mitte 20. Auf sie wartet etwas, das sie so richtig genießen wollen.
Wahrscheinlich einen Kaffee auch.
Epi und Natascha aus Konstanz gehen meilenweit für einen Kaffee. Und den wollen sie trinken. In einem Café in der Schweizer Nachbarschaft. Dafür verlassen sie sogar die Europäische Union auf ein Heißgetränk in einer Gaststätte im Nicht-EU-Land Schweiz.
Deswegen sind wir auch hierher jetzt, weil wir da schon viel Wert drauf legen.
Sehr wichtig, weil das macht einen schon ein bisschen so alles lockerer und hilft einem auch durch die ganze Zeit durchzukommen.
Dass drüben in der Studierendenstadt Konstanz nun plötzlich keine Kneipen mehr aufhaben, will ihnen nicht so recht einleuchten.
Nein, also ich glaube, die Gastro sind die einzigen gewesen, die sich so wirklich an die Maßnahmen gehalten haben. Maßnahmen ergriffen haben und auch für die ganzen Kosten aufgekommen sind, um eben den Maßnahmen gerecht zu werden. Und deswegen ist es nicht gerechtfertigt, dass die jetzt schließen mussten und eine Kita zum Beispiel nicht.
In der Ostschweiz mussten sie nicht schließen, bislang. Und deshalb hört man in den Restaurants, Cafés und Bars in Grolsingen derzeit nicht nur das Schweizerdeutsch, sondern auch den Zungenschlag der Gäste aus der deutschen Nachbarschaft.
Also es macht ja alles eine Weile mit, aber irgendwann muss es auch mal fortgehen. Ne?
Soziale Kontakt, sehr wichtig. Die Atmosphäre, die du in der Kneipe hast, hast du nicht zu Hause.
Ja, das ist gerade im Lockdown ist es wichtig und gerade während Corona. Dann kannst du wenigstens über die Augen andere Leute mal sehen oder man trifft sich mal mit anderen Leuten. Abstand kann man ja trotzdem ein bisschen einhalten, ist ja nicht das Thema. Also ist schon wichtig.
Phyllis, Mitte 20, und Andi, ein Enddreißiger, haben sich nach Einbruch der Dämmerung auf den Weg gemacht, von Konstanz hinüber ins schweizerische Grolsingen, in die American Blue Bar. Ihren gemeinsamen Kneipenabend wollen sie sich durch den Teil-Lockdown drüben in Deutschland nicht vermiesen lassen. Angst vor Ansteckung? Fehlanzeige.
Ich bin Friseurin und ich muss weiterarbeiten. Ja, im Geschäft bin ich den Leuten näher als in der Kneipe.
Im Großen und Ganzen keine Angst. Also hier drin sowieso nicht, weil hier wird immer gut gelüftet und hab den Eindruck, auch jetzt, dass eine gute Luft hier drin ist. Abgesehen davon trägt man seine Maske, wenn man rausgeht, wenn man reinkommt oder zur Toilette geht. Keine Angst.
Bei uns ist ja alles zu und wie soll ich sagen, letzte Woche war ich auch schon hier wegen Fußball. Borussia Dortmund gegen FC Bayern und da war auch ein Vierertisch mit jungen Kerls, die auch Fußball geguckt haben, die waren von Konstanz.
Immer wieder Gäste aus der deutschen Nachbarschaft, Lockdown-Flüchtlinge auf der Suche nach dem Zapfhahn und guter Gesellschaft. Dennoch von einem Riesenansturm durstiger und hungriger Germanen auf die helvetische Gastronomie mag Fabrizio Revelezzi, Gastwirt und Gemeinderat in Grolsingen, dennoch nicht sprechen.
Okay, auf eine gerade Zahl von 100 Gästen sind sicher 15 Konstanzer, die hier sind. Also das heißt, die kommen ja auch nicht hier rüber, sie sagen, oho, hier darf man machen, was man will. Wir sind ja Indianer. Es ist ja nicht so, dass jeder sich jetzt die Mütze voll saufen will hier. Da darf man noch.
Gleichwohl erscheint die Situation irgendwie unwirklich. In Deutschland sind die Gaststätten zu, nur eine Spaziergangslänge weiter in der Schweiz sind sie auf.
Ja, das ist ein sehr respektvolles Virus. Das respektiert die Grenze, respektiert die Nationalität. Aber das ist ein Thema, da möchte ich mich lieber nicht, ich möchte da nicht Partei ergreifen.
Zur Wahrheit gehört aber auch, in der Schweiz liegen, bezogen auf die Einwohner, die Fallzahlen deutlich höher als in Deutschland. Zumindest in der Ostschweiz bleiben die Balzlis, wie die Schweizerinnen und Schweizer ihre Kneipen nennen, aber fürs Erste noch geöffnet, allerdings mit Einschränkungen. Auf dem Weg vom Eingang zum Platz gilt Maskenpflicht, um 23 Uhr ist Sperrstunde. Und dann gibt es auch noch das.
Die Gäste müssen sich prinzipiell einloggen, und zwar elektronisch einloggen.
Elektronisches Einloggen ist für diejenigen, die ein Smartphone dabei haben, eine Pflichtübung vor dem ersten Bier. Das schaffen die Deutschen genauso wie die Schweizer. Aber so manches ist im Schweizer Balzli halt doch anders als daheim in der Kneipe in Konstanz.
Dann trinke ich ja, wie heißt das, Stange, oder?
Ja, Stange.
Das ist jetzt schwierig als Schweizer, das zu erklären, was ist jetzt eine Stange?
Ein gezapftes Bier.
Wer als Deutscher in der Schweizer Gastronomie unterwegs ist, sollte ein paar Begriffe schon kennen. Stange steht für frisch gezapftes Bier, Gückeli für Hähnchen. Wie lange die Balzlis noch Gückeli und Stangen an die deutschen Gäste verkaufen dürfen, ist fraglich. Auch in der Schweiz gibt es Überlegungen, die Gastronomie ganz zu schließen. Fabrizio Revelzi hofft, dass es soweit nicht kommen wird und denkt dabei auch an seine deutschen Kolleginnen und Kollegen.
Es tut mir leid für jeden Gastronomen, jeden Wirt, der da in Deutschland jetzt um seine Existenz bangt. Hoffentlich ist dieser Hin- und Her-Hype, ich mach zu, der macht auf, der schließt halb, der macht drei Viertel und um 10 dafür nur noch Grüntee. Also hoffentlich hört das langsam auf, dass man sich wieder seinem Job widmen kann, wie es sich gehört.
Der kleine Kneipengrenzverkehr zwischen der Schweiz und Baden-Württemberg, das war eine Reportage von Thomas Wagner. Und das war es mit Deutschland heute für den heutigen Dienstag. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Ab 14.35 Uhr geht es weiter mit Campus und Karriere und der Kollegin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.